SWR 2 Tandem.
Bernd Müller kennt Berlin aus einer besonderen Perspektive und aus einer anderen Zeit. Mit 16 Jahren begann er seine Lehre zum Schornsteinfeger. Ein halbes Jahrhundert lang blieb er seinem Beruf treu, immer in Ost-Berlin und die meiste Zeit davon in der DDR. Anne Müller sprach mit dem heute 82-Jährigen, der bereits 6 Urenkel hat, über seinen Beruf, den Alltag im SED-Staat, die Wende und das Glück.
Bernd Müller, im Gegensatz zu heute war der Schornsteinfegerberuf ja früher, als Sie ihn gelernt und ausgeübt haben, also ab 1948 sind Sie in die Lehre gegangen, ein ganz anderer Beruf.
Ja, selbstverständlich. Wir Schornsteinfeger waren früher dazu berufen, hier Feuersgefahr zu verhindern, indem durch einen Rußbrand hier das Haus abbrannt. Oder wir waren dazu war, um die Gesundheitsschädigung vorzubeugen durch undichte Schornsteinanlagen, Feuerungsanlagen und so weiter. Heute ist der Schornsteinfegerberuf Umweltschützer geworden. Ja. Er hat sich vollkommen verändert. Also für mich war es der schönste Beruf der Welt. Ja. Ich wollte ja Tiefseetaucher werden, hat nicht geklappt. Ich wollte Sprengmeister werden, also Munitionsentschärfen, hat auch nicht geklappt. Die Verantwortlichen hatten an meiner Wenigkeit kein Interesse. Und dann habe ich durch Zufall ja gesehen, hier 1948, wie Kinder auf der Straße Hopsi gespielt haben. Ja, kennt ihr heute kein Kind mehr, die machen ja nur Computer. Und in einem Feld stand dann Schornsteinfeger. Ich las das und dachte, das machst du. Ja, habe meiner Mutter das erzählt, ja, dass ich Schornsteinfeger werden will. Die waren natürlich von Socken. Das was hatten wir überhaupt noch nicht in unserer Familie. Aber sie lag vorher mal mit einer Frau vom Schornsteinfeger im Krankenhaus. Sie wusste, wo sie wohnt, auch die Straße. Wir sind hingegangen, haben uns durchgefragt, haben auch den Meister gefunden. Und er sagte, er wird nie mehr einen Lehrling einstellen, aber gab uns die Adresse von der Schornsteinfeger-Innung in West-Berlin, hier in der Hedemannstraße. So, und wir dann hier nur am Donnerstag gleich hin. Ich habe mich vorgestellt und so weiter, machte am Freitag meine Aufnahmeprüfung und fing am Montag an zu lernen. Ohne Zeugnis, ohne alles. Früher ging sowas hier. Ja.
Hatten Sie manchmal auch Angst bei der Arbeit?
Nein, Angst hatte ich nie. Es machte mir Spaß, wenn es da oben richtig pfiff, ja, und der Schornstein schwankt und so weiter, das machte mir Spaß.
Können Sie noch mal so die Tätigkeit des Schornsteinfegens beschreiben?
Wir mussten praktisch ungefähr am Tag 250 Schornsteine fegen, bis 20 Meter Höhe, also von 3 Meter. Das waren die Waschküchen oben im Dachgeschoss. Und dann die Kellerschornsteine, Ofenschornsteine, die gingen im Keller runter. Also ungefähr 200 bis 250 Mal die Leine bis zu 25 Meter am Tag hochziehen. Gewicht war ungefähr 30 Pfund. Bei jedem Wind und Wetter natürlich ohne Handschuhe, gab es ja früher nicht. War da zu teuer, nur mit den bloßen Händen hier. Wir hatten ein Handleder, praktisch ein kleines Lederlappen, zweimal eingeschnitten, da ging die Hand dann durch, damit die Haut ein bisschen geschont wurde. Natürlich hatten wir auch aufgeplatzte Finger, die wurden mit Isolierband umwickelt. Heute wäre alles verboten, aber es war nun mal so. Im alten Berlin, ich sprach vor 1880 hier, hatten wir nur große Schornsteine. Die waren 50 mal 50 cm groß. Und die hatten von außen keine Reinigungsmöglichkeiten, sprich kein Dachfenster, keine Laufbohle. Die Schornsteine mussten von innen gereinigt werden. Da mussten wir praktisch innen durchklettern, aber nur barfuß, ohne Strümpfe, ohne Schuhe. Sonst hat man keinen Halt. Wir mussten uns über Eck empor klimmen hier. Und natürlich hier beim ersten oder zweiten Steigen, haben wir dazu gesagt, waren die Hacken kaputt, waren die Zehennägel kaputt, waren die Knie durchgescheuert und waren die Ellbogen durchgescheuert. Überall geblutet, das Hemd hat geklebt, die Hose hat geklebt. So, und mein Geselle sagte zu mir hier, nach dem ersten Steigen hier, wenn du heute nicht rauskommst, musst du morgen wieder rein in Schornstein. Und da es praktisch ein Prüfungsfach war, muss es also durchgeführt werden. Im ersten Schornstein war ein Backschornstein, erheblicher Rußansatz. Wir haben vor dem Mund haben wir ein Mundtuch gehabt, war eine alte Windel, um eben ein bisschen Staub abzuhalten. Durch die Atemfeuchtigkeit war das Tuch nur besappert. Ich habe nur nach Dreck geschluckt, nach Ruß geschluckt. Ab und zu mal nach oben geblinzelt, wie weit es nach oben ist, bis zum Schornsteinende hier. Die Augen voller Ruß, die treten entsprechend. Ich war meine Gesellen nicht schnell genug. Und dann waren sie so gemein, hat unten im Schornstein ein kleines Zellungsfeuer entfacht hier und da drauf gepinkelt. Ich wollte in dem Schornstein mit die Galle aus dem Körper kotzen. Ich wollte den Schornstein auseinanderdrücken. Wenn ich rauskam, wollte ich den Gesellen umbringen, ja, und wollte den Beruf schmeißen hier. Ich kam oben wieder raus, natürlich lädiert und dann wieder zurück in Schornstein. Ich habe meine Gesellen wieder umgebracht, noch habe ich meine Lehre geschmissen. Er sagte zu mir, Schornsteinfegerblut ist edles Blut und keine Buttermilch.
Sie beschreiben so schön in Ihrem Buch dieses Gefühl der Freiheit auf den Dächern. Oder wenn man die Fotos sieht, denkt man auch, Mann, da ganz oben, dieser Blick von oben, das ist ja was ganz Besonderes.
Ja, war herrlich. Wir konnten die Natur beobachten, ich konnte die Flugzeuge sehen, ich konnte die Vogelschwärme sehen, wie sie im Frühling gekommen sind, im Herbst abgezogen sind. Ich konnte die Wolken beobachten, wie sie hier in 500 Meter andere Richtung kamen, wie in 1000 Meter Höhe. Wie gesagt, die ganze Natur war interessant von oben zu beobachten. Ich war ja draußen in Kaulsdorf, Biesdorf, Hellersdorf, Mahlsdorf. Wir haben hier Rehe auf den Feldern gehabt, wir haben Hasen gehabt, wir haben Rebhühner gehabt. Kennt ja heute kein Mensch mehr. Wie gesagt, die ganze Natur konnte ich von oben beobachten.
Können Sie noch mal genauer sagen, was war das Schöne?
Die Freiheit unter den Wolken. Ich hatte praktisch keine BGL, keinen Betriebschef und so weiter. Ja, ich war auf mich allein angewiesen. Ob ich um 7 angefangen habe zu arbeiten, 7:30 war vollkommen egal. Ich musste meine Arbeit schaffen. Ja. Und wie gesagt, ich war vollkommen frei. Das war das Schöne. War natürlich schlecht bezahlt. Und wir hatten hier von den Lehrlingen hier, die gelernt haben im Beruf, sind etwa 10% geblieben. 90% sind wieder abgewandert. War zu schwer, war zu hart und wurde zu wenig bezahlt. Nur der harte Kern ist geblieben.
Sie sind 1932 im Nikolaiviertel, also wirklich im Herzen, im Zentrum Berlins geboren. Das heißt, Sie sind ein waschechter Berliner.
Nein, nicht nur waschecht, ich bin der älteste Berliner. Berlin war ja nur 115 Meter groß. Berlin ging ja nur von der heutigen Rathausstraße über Spandauer Straße bis zum Molkenmarkt. Und da bin ich geboren. Da habe ich laufen gelernt, da habe ich Scheiben eingeschmissen, da habe ich Äpfel geklaut im Gemüseladen. Wir waren gesunde Kinder.
Wie haben Sie den Krieg erlebt? Sie sind ja Jahrgang 32.
Ja.
Ihr Vater ist gefallen.
Ja. Ich bin ein Gegner vom Feuerwerk. Wenn ich jetzt Feuerwerk sehe, dann weiß ich, jetzt muss der direkt gleich runterkommen, die Fliegerangriffe. Ja, die Amerikaner und Engländer haben ja praktisch hier diese Weihnachtsbäume, da haben wir dazu gesagt, gesetzt. Und dann, wo die Weihnachtsbäume abgesetzt wurden, waren so hier Leuchtreklamen, da kamen dann die Bomben runter. Berlin hatte ungefähr 365 Bombenangriffe, ich habe die hier erlebt. Ja, mit Todesangst, wie das Licht geflackert hat, wie der Kalk gerieselt hat, wie die Menschen geschrien haben vor Angst. Ich habe die verbrannten Straßen, Häuser gesehen und so weiter. Also ganz, ganz grauenvoll. Mein Vater ist gefallen 1943 in Russland. Und da kam die Kinderlandverschickung auf und da wurden wir praktisch da ausersehen, alle verpatzten Griechen auch zu verlängern. Da kamen wir in Napola, heißt Nationalpolitische Erziehungsanstalt. Ich war 11 Jahre alt, wurde vormilitärisch ausgebildet, aber ohne Waffen, aber sonst hier Flieger von links, Flieger von rechts, Panzer von vorn, Tarn im Wald, Tarn und so weiter und so weiter. Vollkommen ausgebildet. Nachher ist ja auch der Werwolf gewesen bei Adolf hier 1945. Sollten wir auch mit Panzerfäusten praktisch hier die Panzer abschießen. Gott sei Dank ist ich dazu gekommen.
Wie ging es dann nach dem Krieg weiter? Welche Erinnerungen haben Sie an die Nachkriegszeit?
Unsere Wohnung war ausgebombt am 3. Februar 1945 in der Poststraße 12. Wir hatten in Weißensee eine kleine Laube und da sind wir praktisch zurückgezogen, weil ja 17 Millionen Menschen auf der Flucht waren. Ostpreußen, Westpreußen, Pommern, Sudetenland und so weiter und so weiter. Und da war der Wohnraum natürlich sehr begrenzt hier für Berlin. Wenn wir später gekommen wären, hätten wir keinen Zuzug mehr bekommen. Und der Zuzug war wichtig wie eine Lebensmittelkarte. Es wurden in Berlin nur reingelassen, entweder die in Berlin gewohnt haben oder die Arbeit nachweisen konnten, haben Zuzug bekommen. Da haben wir eine Laube gehaust, ja, bis 1958. Die Nachkriegszeit 1946, 1945 war auch hier sehr schlimm. Nicht zu essen, wenig Kleidung, keine Kohlen, Stromsperre. Der kalte Winter, 47, 48, ja. Wir hatten ja 6 Wochen lang eine Frostperiode durchgehend. Also es war sehr hart. Ich weiß, es geht heute verschiedenen Menschen schlecht. Aber so mies, wie es uns in der Zeit ging, ist heute kein Vergleich dazu. Wir leben heute im Vergleich zu früher, zu 45, 46, wie im Paradies.
In der DDR wurden Sie ja dann vom Gesellen zum Meister und schließlich Bezirksschornsteinfegermeister.
Ich war ja nur im Osten geboren, im Osten gearbeitet, ja. Gelernt in Köpenick, und dann war ich Geselle in Weißensee und dann wurde ich der Meister hier in Mahlsdorf, Kaulsdorf, Biesdorf, ja.
Wie war das? Also die DDR war ja ein Staat, wo es an allem mangelte. Können Sie mal beschreiben, wie sich das im Alltag dann auch darstellte?
Klinkersteine gab es ja nur auf Bescheinigung, ja. Und verschiedene Leute wollten sich ihre Kellertreppe neu machen oder ein Zaunfundament setzen oder hatten draußen eine kleine Laube in der Provinz hier und brauchten ein paar Klinkersteine. Bei der Baustoffversorgung bekamen sie die nur, wenn sie vom Schornsteinfeger aus einen Mängelschein hatten. Die gab es nur auf Bescheinigung. So, und da kam der Kunde und sagte, Herr Müller, kann ich hier 200 Klinker haben? Ich sagte, 200 geht nicht, 300 oder, ja, weil 300 ein Paket ist. Und er sagt, damit ich 400 haben möchte, sage ich, geht auch nicht, dann 600. Ich kannte ja seine Schornsteine, ich wusste genau, der braucht woanders dafür, war mir auch egal. Natürlich hat er eine Bescheinigung bekommen. Er hatte wohl ein größeres Bauamt vor und sagte, wenn ich 900 Steine haben möchte, ich sage, passen Sie auf, besorgen Sie sich einen Nachbar, dann kriegen Sie für den auch eine Bescheinigung und dann holen Sie sich die auf einmal ab. Wenn Sie zweimal die abholen, kriegen Sie verschiedene Steinfarben. Das habe ich den Leuten natürlich geholfen und hatte auch meine Vorteile. Ich kam ja überall rum. Ich habe Schalbretter manchmal bekommen extra. Ich habe Zement extra manchmal bekommen. Ja, bei den Baustoffbetrieben, wenn ich hier einen Sack Zement brauchte, wurde ich auch bevorzugt bedient.
Was hat Ihnen persönlich in der DDR am meisten gefehlt?
Alles. Die persönliche Freiheit, dass man nicht den Mund aufmachen konnte, der Mangel an allem. Aber was in der DDR schön war, insofern der persönliche Zusammenhalt der Menschen, die waren ehrlich aneinander. Heute ist ja nur noch Geld, 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 Geld.
Ich fand interessant, dass Sie auch am Arbeiteraufstand 17. Juni 1953 dabei waren. Also Sie sind noch ein Zeitzeuge. Können Sie mal erzählen, wie Sie diesen Aufstand erlebt haben?
Ich war in der Clement-Grottwald-Allee, heute ist der Berliner Allee wieder oben auf dem Dach. Und da hörte ich, wie aus der Rennbahnstraße oben Leute gerufen haben, Freiheit, Freiheit, Berliner, reiht euch ein, wir wollen freie Bürger sein und so weiter. Die Menschen kamen näher und da habe ich gesehen, war ein großer Pulk vom 7. Oktober, Arbeiter, Schlosserkleidung und so weiter, die demonstriert haben. Ich habe mich gleich solidarisch erklärt, aufgehört mit Arbeiten, runtergegangen und haben sie mich gleich in die ersten Reihe reingedrückt. Dann sind wir losmarschiert zum Potsdamer Platz. Ich habe mich umgedreht mal an der Greifswalder Straße. Da waren beide Fahrbahnen und in der Mitte, wo die Straßenbahn früher war, alles voller Menschen. Das waren unheimliche Menschen, die unterwegs waren. Erstes Erlebnis hatte ich gehabt an der Keibelstraße, Polizeipräsidium. Da haben die LKWs gebrannt und da kam ein Funkwagen um die Ecke. Ja, hat uns nicht gesehen. Als er da war, hat er uns gesehen. Da wurde der Wagen umgekippt, aber den Polizisten wurde nichts getan. Wir sind weiter marschiert dann zum Potsdamer Platz und da war der Teufel los. Das Kolumbushaus brannte, da war der Aufstand voll im Gange und dann kamen die Panzer. Und dann war ja alles vorbei. Ja, wir sind nach Hause gelaufen. Wir haben uns ja mehr davon versprochen, war nur die erste Auflehnung gegen den SED-Staat.
Die russischen Panzer?
Ja. Die sind drin gedonnert und so weiter, Luken alles dichte. Natürlich sind die Menschen geflohen. Sie haben ja, wie Sie auch wissen, hier mit Steinen beschmissen. Was nutzen Panzer mit Steinen? Das ist ja witzlos. Wa? Ja, ich dachte ja auch, ich hätte Befürchtung, weil ich in der ersten Reihe war, als Schornsteinfeger, dass ich erkannt werden würde und verhaftet werden würde. Es wurden ja viele verhaftet. Todesurteile waren ja auch dabei. Ich habe eben Glück gehabt.
Wie haben Sie es geschafft, als freidenkender Mensch oder auch als jemand, der ausspricht, was er denkt teilweise und ohne in der Partei zu sein, in der DDR zu überleben. Ging das?
Wir waren ein freier Beruf. Wir waren ja bloß immer ein Meister und ein Geselle. Sehr wenige Kollegen, zwei, glaube ich, in Berlin, im Ostberlin, waren auch eine Partei. Naja, die können ja keinen Parteiauftrag bekommen für einen Menschen, ja. Es gab bei uns so wenige Leute, die im FDGB waren. Was sollte, wozu? Der Staat wollte uns ja auch kommunalisieren, aber wir haben uns mächtig dagegen mit Erfolg gewehrt, dass wir bis 1990 privat waren. Wir waren wohl die einzige Berufsgruppe mit, die privaten Charakter hatten. Die anderen waren VEB, PEH, wie es alle hießen, wir waren eben frei. VEB, volkseigener Betrieb heißt das hier. PEH, Produktionsgenossenschaft. Und dann gab es auch VVB. Wir sagten vorläufig verbräuchter Betrieb.
Es gab ja diese SED-Motivationssprüche, die auch sehr verhunepiepelt wurden. SED heißt...
So endet Deutschland. Ja, die Parolen, die Latrinenparolen, sage ich dazu, die waren ja in vielen Betrieben angebracht. Ja. Ohne Gott und ohne Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Oder der kluge Berliner kaufende HO, Handelsorganisation, nicht beim privaten Händler. Dass nie mehr eine Mutter ihren Sohn beweint. Seinerzeit die Antimilitarisierung, wo die Volksarmee gegründet wurde, fiel alles weg. Die Westmacht, da würde ich den ehrlich schaffen, denn da waren praktisch Berliner, Ostberliner, die im Westen gearbeitet haben. Nicht? Die haben praktisch Prozentsatz West bekommen, Prozentsatz Ost bekommen. Da haben sie auch dann dagegen Reklame gemacht. Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Zum Beispiel hier, jeder Schlag, ein Schlag gegen die Triebsräuber, war ja auch hier die Produktionserfüllung. Ja? Ein Schlag gegen die Triebsräuber. Und da habe ich daraus gemacht, jeder befähigte Schornstein, ein Schlag gegen die Kriegsbrandstifter. Natürlich haben die Funktionäre blöd angeguckt, aber was sollst du machen? Ja? Die wussten, dass ich so ein Scheißer.
Sie hatten sich dann in den Kopf gesetzt, eine Reise nach Paris zu machen, obwohl Sie ja wussten, dass Reisen ins westliche Ausland nicht erlaubt waren. Wie kamen Sie auf die Idee, ausgerechnet nach Paris fahren zu wollen? Was stand dahinter?
Wir nannten es ja hier in Ostberlin Stadt des Friedens. Mein Urgroßvater ist 1870 am 16. August mit vier Wehrkuhen in den Beinen bei Spichern verletzt worden, war Invalidenrentner und vermutlich an einer Verletzung gestorben. Mein Großvater hat den Ersten Weltkrieg nicht überlebt. Mein Vater ist im Zweiten Weltkrieg gefallen und ich wollte praktisch symbolisch hier die Toten der Kriege ehren, am Grabmal für unbekannten Soldaten in Blumen niederlegen. An diesen verbrecherischen Krieg wollte ich erinnern, es waren ja drei, die wir mit Frankreich hatten. Außerdem mich bedanken bei den Franzosen. Wir Berliner waren ja doof, wir kannten ja bloß Kohl und Rüben, der 30-jährige Krieg, 1608 bis 48. Und die Franzosen, sprich die Hugenotten, haben sehr viel beigebracht, Kultur, Mode, Essen und so weiter und so weiter. Dann wollte ich in Paris Schornsteine fegen. Dann wollte ich das Grab von Heinrich Heine besuchen. Ich hatte mehrere Aufgaben mir gestellt, die ich in Paris durchführen wollte.
War es nicht etwas naiv, davon auszugehen, dass Ihnen Erich Honecker das erlaubt?
Nee, aber war mir egal, war ja frech. Ja, ich hatte ja auch Kulturbund geschrieben, an Völkerfreundschaft, an Friedensrat, an Weltfriedensrat, an ach weiß ich was drum und dran. Es war mir klar, dass ich Schwierigkeiten haben würde. Aber dass es abgelehnt wurde, daran habe ich nicht gedacht. Aber egal, war ja Gott sei Dank die Wende 89 und dann bin ich 1990 gefahren. Ich hatte zwei große Gegner. Einmal die Stasi und einmal meine Frau. Die hat gesagt, wenn du nach Paris fährst, sind wir verschiedene Leute. Da habe ich gesagt, wiedersehen, Schätzchen. Natürlich hatte sie einen Gonzo. Sie hatte keine Angst vor fremden Frauen, aber Angst vor ihrem unsportlichen Alten. Ja, dass der mit Krämpfen irgendwie hier im Chausseegraben liegt, sie kann nicht helfen. Ich meine, ich spreche vier Sprachen, aber kein Französisch. Ich spreche Deutsch, dämlich, durch die Nase und über andere Leute. Aber ich sage kein Wort Französisch, aber trotzdem bist du nach Paris gekommen. Unterwegs habe ich Französisch gelernt, und zwar vier Worte. Madame, Monsieur, Merci und Pardon. Hat vollkommen gereicht. Komm mal bis nach Paris.
Wie haben die Leute denn unterwegs reagiert? Sie sind ja in voller Montur gefahren. Was hatten Sie dabei? Was war Ihr Gepäck? Wie sahen Sie aus?
Ich hatte zwei große Besen mit, Kesselbürsten mit, Handwerkzeug mit, Kelle, Handfeder, Schultereisen, als wenn ich arbeiten ging, Grußsack mit, ja. Und dann in Satteltaschen hatte ich hier Zahnbürste mit, sauberes Hemd, saubere Hose, sauberen Pullover und ein paar Schuhe.
Wie haben die Menschen auf Sie reagiert, als Sie da in voller Montur auf dem Fahrrad vorbeifuhren?
Sehr freundlich, sehr freundlich. Ich habe andere Hände gedrückt. Aus Autos wurden mir Hände entgegengestreckt, wenn ich gefahren bin hier zur Begrüßung. War wunderbar.
Sie hatten im Gepäck Stücke der Mauer, ja, die Sie 1989 selber eingeschlagen, ja, haben. Erzählen Sie mal, wo waren Sie 1989 am 9. November?
Zu Hause. Ich war einer mit der wenigen Glücklichen, die seinerzeit schon mit Sonderernehmung nach West-Berlin fahren konnten. Meine Mutter hatte hier Krebs, lag im Krankenhaus und habe ich eine Sonderernehmung bekommen. Ich wollte am 9. wollte ich rüber oder am 10. rüberfahren, bin abends halt ins Bett gegangen und morgens wie üblich hier rüber, Kontrollpunkt Friedrichstraße und dann eben habe ich drüben BZ gelesen, die Mauer ist auf, ja. Wunderbares Gefühl.
Also der Fall der Mauer hat Sie dann schon sehr berührt.
Ja, na klar, natürlich. Dass wir los waren, dass wir frei waren, dass wir was sagen konnten, Lebensmittelangebot und Werkzeugangebot und so weiter und so weiter. Es war ja hier nur Krampf, ja. Von einem Krampf zum anderen Krampf. Ich erwähnte ja vorher, es gab ja nicht mal Klinkersteine zu kaufen für die Bevölkerung.
Was hat die Wende dann für Sie persönlich gebracht?
Ich hatte meine Arbeit nach wie vor. Insofern habe ich zum ersten Mal Geld verdient. Wir hatten ja von 1953 bis 1990 dieselben Tarife. Ich hatte ungefähr 2600 Grundstücke zu bearbeiten und waren 1000 Grundstücke unter einer Markiergebühr und 1000 Grundstücke unter zwei Markiergebühr. Ich habe mich nur durch Sonderarbeiten über die Runden halten können. Sonst hätte ich weniger verdient als ein Pförtner. Sonderarbeiten waren Schornsteine ausschleudern, Schornsteinköpfe aufmauern, Rohre einziehen und sich die Schornsteine. Ich habe Dachstühle saniert, Methylotox-IP, natürlich alles verboten. Ja. Laufbohlen verlegt, nur um Geld zu verdienen. Oder Lüftungsanlagen haben wir gesäubert. Wir haben Müllabwurfanlagen desinfiziert. Das brachte Geld. Aber der Schornsteinfegerberuf brachte kein Geld.
Mir ist durch Ihre Lebenserinnerung klar geworden, was für eine wichtige, zentrale Rolle ein Ofen in einem Haus oder einer Wohnung spielt, also für das ganze Leben. Denn ja, im Ofen wird ja geheizt, es wird gekocht, Wasser erhitzt, für die Körperpflege, für die Wäsche, ja, zum Wäschewaschen. Und es ist ja auch der warme, gemütliche Ort, der das leckere Essen erzeugt und so weiter. Also ein ganz zentraler Ort, deshalb ist der Schornsteinfeger ja auch so wichtig, damit das alles funktioniert. Der wartet das ja.
Ja.
Ne? Das ist vielleicht auch der Aspekt, warum er ein Glücksbringer war.
Da gibt es mehrere Variationen. Wenn der Schornsteinfeger oben rumturnt und bricht sich Hals und Gräten, da hat er Glück. Und unter diesem Glück möchte man sich das abkratzen. Oder andersrum, wenn der Schornsteinfeger kam und der Schornstein war sauber, gab es keinen Rußbrand, also kein Schadenfeuer. Verschiedene Leute haben uns unsere Kleider auch hier gestreift hier. Und zwar geht die Geschichte von Kain und Abel. Kain hat Abel erschlagen. Und zwar, Kain sprach zu Gott, wer mich findet, wird mich erschlagen. Und da hat Gott gesagt, ich werde dich zeichnen, du stehst unter meinem Schutz. Und da nehmen verschiedene Menschen auch eben den Gruß ab, um sich zu schützen. Und so soll man sich raussuchen, was man will.
Sie schreiben an einer Stelle in Ihrem Buch, dass die Menschen früher härter körperlich eben arbeiten mussten und auch früher verbraucht waren, dass es aber gemütlicher oder dass die Menschen gemütlicher waren. Wie meinen Sie das?
Die haben praktisch von ihrer Oma einen Schrank geerbt und der wurde noch weiter verwendet. Heute wird ja hier 2-3 Mal im Leben richten sich die Leute ein. Es wird heute alles weggefeuert. Es ist eine Wegwerfgesellschaft. Selbst Kinder werden weggeworfen. Wenn ich zum Beispiel höre, dass Leute, da ist ein frisches Datum auf dem Lebensmittel drauf und das frische Datum wird verwendet als Wegwerfdatum. Also ich finde es skandalös. Ja? Wir leben in einer Überflussgesellschaft hoch 3. Ich kenne keinen Menschen, der in seiner Küche hier einen Karnickel züchtet, damit er zu Weihnachten einen Braten hat. Kenne ich keinen. Ich kenne keinen, der in seinen Blumenkasten Tabakpflanzen züchtet, damit er das rauchen kann. Kenne ich keinen. Ich kenne nur sehr viele, die auf hohem Niveau meckern.
Was haben wir Menschen heute dann auch verlernt? Vielleicht fehlt uns ein bisschen der gemütliche Ofen, der die Menschen ja auch ein bisschen zur Ruhe bringt, zur Einkehr.
Die Menschen waren früher gemütlicher, die Familie hat zusammengehalten. Heute ist ja nur noch Geld, Geld, Geld. Es wird nur gerafft, aber wozu, weiß ich auch nicht. Ja. Aber ist eben so, leider so bei Menschen hier, die Habgier. Schlimm.
Sie wirken, wenn man Ihre Lebenserinnerung liest, so ein bisschen auf mich wie ein Hans im Glück. Ich sag mal Bernd im Glück, also jemand, der mit wenig auskommt, nicht viel braucht und dem die Freiheit wichtig ist.
Ich bin einer der glücklichsten Menschen der Welt. Ich habe eine gute Frau, ich habe ein dichtes Dach, ich habe kein Brot zu essen, Schluck Wasser zu trinken, mein eigenes Bett, Winter eine warme Bude und eine heile Familie. Wer hat mehr?
Was wünschen Sie sich für Ihren weiteren Lebensabend? Sie sind jetzt 82.
Dass ich meiner Familie erhalten bleiben kann, dass ich noch helfen kann und so weiter. Aber sonst hier am Leben, hatte ein wunderbares Leben mit Höhen und Tiefen. Aber man muss ja auch dabei sein. Vom Sterben habe ich absolut keine Angst. Hauptsache geht schnell. Nicht leiden.
Ja? Was ist Glück für Sie?
Gesund sein und Zufriedenheit. Schluss, aus Ende. Mehr braucht man nicht.
Hat sich Ihre Auffassung vom Glück im Alter nochmal verändert? Ist es eine andere Auffassung vom Glück jetzt als früher?
Beschaulicher. Ja? Man ist gereifter. Man hat alles, was man braucht. Also hier ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Messer, eine Gabel, ja, ist alles da. Man lebt beschaulicher.
Haben Sie als Schornsteinfeger Bernd Müller vielleicht nicht nur anderen Glück gebracht, sondern auch selbst Glück gehabt? Sehen Sie das so, dass Sie Glück gehabt haben oder sehen Sie das nicht so?
Insofern Glück gebracht, dass ich Menschen hier vor Feuersgefahr, vor Gesundheitsschädigung nicht befreien konnte, aber hier verhindern konnte. Ja, Glück habe ich gehabt hier. Ich meine, ich bin ja nicht geplant gewesen. Bin durch Zufall entstanden, weil der Friseur, der seinerzeit meinem Vater die Haare geschnitten hat, Präservative verkauft hat, die hat er eingeschnitten. Und hat dann mal im Suff in der Kneipe erzählt, dass er das gemacht hat. Und wie gesagt, mein großer Bruder war ein Vierteljahr alt, da war ich schon unterwegs. Ich habe praktisch dem Friseur mein Dasein zu verdanken.
Man hat, wenn man Ihr Buch liest, eben das Gefühl, dass Sie immer das Glas eher halb voll sehen, ein Optimist sind.
Ja.
Neid kennen Sie nicht, sagen Sie?
Absolut nicht. Uns geht es doch hier allen gut, ist keiner auf der Flucht. Wir haben keinen Krieg, wir haben keine Seuchen. Was wollen denn die Menschen? Ja? Die sollen runtergucken hier, es gibt da Millionen Menschen auf der Flucht. 4000 Menschen kommen täglich um an verseuchten Wasser, was sie trinken. Und wir nehmen Wasser, ein Nahrungsmittel für Toilettenspülung. Gibt es da noch höheren Luxus? Ja, die Menschen sollen dankbarer sein, nicht undankbar sein. Ja?
Der Schornsteinfeger. Ein Berliner Ureinwohner und Geschichte und Geschichten rund um den Kamin. Sie hörten ein Gespräch, das Anne Müller mit dem ehemaligen Schornsteinfeger Bernd Müller führte. Seine Lebenserinnerungen sind im Berlin Story Verlag erschienen und tragen den Titel Zukunft ist ohne Vergangenheit nicht möglich. 50 Jahre Schornsteinfeger in Berlin. Das Buch kostet 19,95 Euro.